Hallo HDH und hallo alle Gäste, sowohl hier als auch zu Hause an den Bildschirmen. Wer beim Chill-In zu Hause vorhin schon mit dabei war, der hat es schon mitbekommen. Wir haben uns über Spitznamen unterhalten. Hast du oder hattest du einen Spitznamen? Meine Mutter, die hat es ganz schlau gemacht mit meinem Bruder und mir. Die hat sich extra solche Namen ausgesucht für uns, mit denen man keinen Blödsinn machen kann. Und bei mir hat es ja eigentlich auch ganz gut geklappt. Tatsächlich habe ich das, habe ich vorhin auch schon verraten, sogar ein bisschen bedauert, als ich klein war, dass ich keinen Spitznamen habe. Beziehungsweise so manchen Spitznamen hatte ich dann doch auch mal. Einer davon war Brillenschlange. Und das waren dann wiederum Spitznamen, auf die hätte ich gern verzichten können. Richtig doof ist es, wenn du so einen Spitznamen hast, den du dann einfach nicht mehr los wirst, wenn es so ein richtig blöder Spitzname ist und der hängt dir an. Und heute wollen wir uns ein bisschen was anschauen über eine Person in der Bibel und der kann dir ein Lied davon singen, über so einen Spitznamen, der einfach super lästig ist. Es geht um Thomas. Wer kennt den 2000 Jahre alten Spitznamen von Thomas? Thomas der Zweifler, genau. Thomas der Zweifler oder Thomas der Ungläubige. Richtig dumm gelaufen für Thomas. Wir sind in der Predigtreihe Himmel auf Erden und wir wollen uns Himmelsflecke anschauen. Orte und Momente, wo Himmel und Erde in Harmonie aufeinandertreffen. Und Thomas hat so ein Stück Himmel auf Erden erlebt und zwar mitten in seinem größten Zweifel. Und Jesus will dir in deinem Zweifel begegnen und dir ein Stück Himmel auf Erden schenken, mitten in deinem Zweifel. Aber bevor wir uns Thomas Zweifel und seine Himmelsflecke anschauen, möchte ich erstmal ein bisschen seinen Ruf wiederherstellen. Seit 2000 Jahren ist Thomas so das Anti-Beispiel für einen Glaubenshelden. Man bringt maximal noch so ein bisschen Sympathie für ihn auf, wenn man sich an sein eigenes Versagen, an sein eigenes Glaubensleben erinnert und drüber nachdenkt, ach, ist eigentlich ganz gut, ich bin nicht der einzige Loser in Jesu großer Familie. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, der Thomas, das ist mein großes Glaubensvorbild. Noch nie. Dabei war der Thomas wahrscheinlich sogar ein ziemlich krasser und kompromissloser Typ. In Johannes 11,16 sagt er, lasst uns mitgehen mit Jesus, um mit ihm zu sterben. Jesus wollte in dem Moment gerade wieder zurück nach Jerusalem gehen und für Thomas war es scheinbar klar, okay, wenn Jesus jetzt nach Jerusalem geht, dann wird er ziemlich wahrscheinlich hingerichtet werden. Das hat aber bei ihm nicht ausgelöst, dass er zu Jesus ging und sagt, Jesus, nee, lass mal, das ist keine gute Idee, bleib lieber da, ist gefährlich. Sondern Thomas sagt, ich bin dabei. Jesus, wenn du da hingehst, ich bin dabei und wenn es mich mein Leben kostet. Thomas war vermutlich derjenige, der später in den Osten gegangen ist, in den Iran, in den Irak und wahrscheinlich sogar bis nach Indien und das Evangelium dahin gebracht hat. Die ersten Christen in Indien haben wahrscheinlich Jesus kennengelernt, weil Thomas bereit war, seine Familie, seine Freunde und sein Zuhause zurückzulassen, um in eine fremde Kultur zu gehen und dort von Jesus zu erzählen. Das sind alles irgendwie Sachen, an die man zuerst mal überhaupt nicht denkt, wenn der Name Thomas fällt. Thomas war viel mehr als ein gemeiner Spitzname vermuten lässt. Aber jetzt wollen wir zu Thomas Himmelflecken kommen. Heute vor genau einer Woche war Ostern, haben wir Ostern gefeiert. Und genau eine Woche nach Jesu Auferstehung erlebt Thomas seinen Himmelsfleck. Also quasi heute vor einer Woche, vor grob 2000 Jahren, ist alles passiert. beziehungsweise nein, heute vor 2000 Jahren ist in Thomas' Leben all das passiert. Jesus ist nach seiner Auferstehung direkt am Ostertag den anderen Jüngern erschienen und hat ihnen gezeigt, dass er lebt, aber Thomas war aus irgendeinem Grund nicht dabei. Und jetzt, genau eine Woche später, erscheint Jesus plötzlich wieder auf der Bildfläche. Und was da passiert ist, das lesen wir in Johannes 20, 24 bis 29. Da steht: Thomas, auch Didymus genannt, das war nämlich eigentlich sein tatsächlicher Spitzname unter den Jüngern, unter denen, die ihn kannten, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagt zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also eine Woche nach Ostern, die Jünger und diesmal auch Thomas sind zusammen in einem Raum hinter verschlossener Tür und plötzlich steht Jesus mitten bei ihnen im Raum. Wie oft ist dir das schon passiert, dass dich dein Gast durch verschlossene Tür besuchen kommt? Eigentlich ist es doch ein ganz einfaches Prinzip. Tür ist geöffnet, Menschen können reinkommen. Tür ist zu, Menschen müssen draußen bleiben. Aber bei Jesus ist es nicht so. Jesus überrascht Thomas und die Jünger. Jesus steht plötzlich in diesem Raum. Und Jesus begegnet Thomas ganz unerwartet, mitten in seinem Zweifel. Und das trotz aller verschlossenen Türen. Die besten Freunde von Thomas, die Leute, mit denen der die letzten 3 Jahre verbracht hat, die haben ihm was Unglaubliches erzählt. Jesus, sein Freund, dem er noch beim Sterben zugeschaut hat eben, der soll plötzlich wieder quicklebendig rumlaufen. Und Thomas reagiert meiner Meinung nach ganz normal. Thomas sagt: Leute, das kann ich einfach nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Beim besten Willen, ich kann es nicht glauben. Gibt es in deinem Leben vielleicht auch Dinge, die du einfach nicht glauben kannst? Vielleicht fragst du dich: Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Weißt du denn überhaupt wirklich, was gut für mich ist? Kann ich mich darauf verlassen, dass du die Dinge, die du in meinem Leben wirkst, dass die wirklich das Beste für mich sind? Gott, ich spüre dich nicht. Bist du wirklich da? In meinem Leben passiert so viel, dass ich nicht einordnen kann. Gott, hast du wirklich die Kontrolle über mein Leben? Oder vielleicht sagst du auch: Gott, dein Ernst? Du glaubst, den gibt's? Oder du denkst: Gott, ein höheres Wesen? Okay, aber Jesus? Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Glaube und Zweifel gehören zusammen. Zweifel ist der Kompost für deinen Glauben. Zweifel ist der Kompost für deinen Glauben. Als ich klein war, ich bin aufgewachsen ländlich, wir hatten ein Haus und wir hatten einen großen Garten und hinten in diesem Garten, da stand der Komposthaufen. Und auf diesen Komposthaufen, da kam alles drauf an Küchenabfällen, was wir drinnen nicht mehr gebraucht haben, womit wir nichts mehr anfangen konnten. Also Kompost besteht erstmal aus Müll, Dinge, die man nicht mehr gebrauchen kann. Aber im Frühling nimmt man genau diesen Müll und trägt ihn aufs Beet und macht ihn dort auf die Erde. Und dieser Kompost, dieser Müll sorgt dafür, dass die Pflanzen, die da drunter sind, anfangen zu wachsen und viel besser zu gedeihen. Zweifel sind erlaubt und Zweifel können dir helfen, in deinem Glauben zu wachsen. Wenn du zweifelst, dann setzt du dich kritisch mit Fragen auseinander, mit denen du eh unterbewusst schon zu kämpfen hast. Wer zweifelt, ist nicht schwach. Im Gegenteil, wer sich kritisch mit den unangenehmen Fragen in seinem Leben auseinandersetzt, der ist mutig. Denn wenn du dich mit diesen Zweifeln, mit diesen Fragen kritisch auseinandersetzt, dann bist du bereit, deine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Und das ist unangenehm. Als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, da habe ich ein paar Artikel gelesen zum Thema Zweifel und einen Satz, den fand ich besonders herausstechend und den möchte ich euch einfach vorlesen. Da hat einer geschrieben, ist es nicht der Zweifel, der uns überhaupt erst zum Glauben geführt hat? War es nicht der Zweifel, der uns unsere alten Glaubenssätze hinterfragen ließ und uns dann zum Glauben an Gott geführt hat? Zweifeln ist erlaubt. Zweifel kann der Dünger sein, der deinen Glauben zum Erblühen bringt. Und genau im Zweifel kommt Jesus jetzt plötzlich auch zu Thomas. Vor einer Woche hat Thomas von den Jüngern gehört, dass Jesus wieder lebendig sein soll, dass er von den Toten auferstanden sein soll. Und seither ist was passiert? Seither ist einfach erstmal gar nichts mehr passiert. Außer, dass Thomas sich jede Menge Gedanken gemacht hat. Ich stelle mir das so vor, der saß eine Woche lang da und hat es hin und her gewogen, hat gesagt, Mensch, das sind meine Freunde, eigentlich kann ich denen doch vertrauen, aber die scheinen jetzt alle durchgeknallt zu sein, die erzählen mir was, das ist einfach unfassbar, das ist nicht möglich und es war so ein Hin und Her innerlich in ihm. Eigentlich ist nichts passiert, aber in Thomas drin war Krieg, in Thomas war Unruhe und Unfrieden. Und plötzlich steht Jesus mitten im Raum, noch in dem Moment, wo Thomas mitten in diesem Krieg drin ist. Und Jesus kann dir mitten in deinem Zweifel begegnen. Selbst wenn du überhaupt nicht damit rechnest und selbst wenn deine Glaubenstür fest verschlossen ist. Häufig erlebe ich Zweifel, so, dass ich sage, Jesus, ich würde dir ja gern glauben. Also ich will das ja glauben, aber ich schaff's einfach nicht. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich schaff's nicht, durch diese Glaubenstür durchzugehen. Aber ich mache dir heute Mut. Jesus kann durch deine verschlossene Glaubenstür hindurchgehen. Selbst wenn die sich für dich so fest zugeriegelt anfühlt, wie eine Tür nur zu sein kann, Jesus kann deine Glaubenstür, deine Zweifel überwinden und dir in deinem Zweifel begegnen. Und genau hier findet Himmel auf Erden statt. Genau hier finden wir dieses Himmelsfenster. In 1. Korinther 13, Vers 12 steht, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Wir leben in der Zeit, wo wir Gott nur schemenhaft, nur bruchstückhaft erkennen können. Wir sehen ihn nicht in seiner ganzen Fülle, aber Paulus spricht davon, dass es einen Tag geben wird, eines Tages werden wir Jesus, werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das ist Himmel. Himmel ist Gott ganz klar sehen, ohne blinde Flecke. Das ist ein Zustand, den wir im Himmel haben werden. Ein klares Bild von Gott und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das Gute ist, wir können Gott auch jetzt schon sehen. Auch wenn es nicht so deutlich ist, wie es später mal sein wird, wir können Jesus jetzt schon sehen. Jesus will dir begegnen, heute und auch gerade in deinem Zweifel. Der Thomas war übrigens auch nicht der Einzige, der gezweifelt hat. Die Maria hat nicht geglaubt, als sie an das Grab hinkam und der Stein weggerollt war. Die Jünger haben den Frauen nicht geglaubt, als die zu ihnen gekommen sind, gesagt haben, Jesus ist auferstanden. Und die Emmaus-Jünger haben nicht auf die Heilige Schrift vertraut, als sie unterwegs waren. Die waren alle erstmal mit dieser unglaublichen Neuigkeit überfordert. Alle haben erstmal an dieser Geschichte gezweifelt. Alle waren Zweifler. Aber es gibt einen Moment bei allen. Es gibt diesen einen Moment, wo sie anfangen zu glauben. Und das ist der Moment, wo Jesus ihnen ganz persönlich begegnet. Wenn du zweifelst, wenn du in deinem Glauben ringst, wenn du gerade Kämpfe durchstehst, dann brauchst du einen Himmelsfleck. Du brauchst eine persönliche Begegnung mit Jesus. Ich würde sagen, ich war eigentlich ein ganz umgängliches Kind, aber so mit 14 Jahren kam dann doch irgendwann mal der Moment, wo ich meine Grenzen ausreizen wollte. Ich war da dann glücklicherweise nicht sonderlich erfolgreich drin, als ich im Schleckermarkt damals einen Mascara klauen wollte, da wurde ich auch sofort erwischt. Und ich musste dann danach, also es wurde alles aufgenommen und so weiter, auf frischer Tat ertappt. Und ich musste dann danach, bin ich heimgegangen, meine Eltern waren nicht zu Hause. Und ich war zu Hause alleine und wusste, oh, später kommen meine Eltern. Und ich wusste, ich muss das denen dann erzählen. Und ich hatte so eine Angst davor, wie die reagieren. Ich hatte so Angst, dass die sauer auf mich sind. Aber am Ende war es total anders. Meine Eltern kamen nach Hause und ich habe denen reumütig alles erzählt und mein Vater hat richtig toll reagiert. Der hat gemerkt, dass ich mit meinem schlechten Gewissen schon wirklich gestraft genug bin. Und er hat einfach nur gemeint, okay Silke, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern, mach das bitte in Zukunft nicht mehr so. Mehr musste er nicht sagen. Das war klar zwischen uns. Und ein paar Tage später ist er mit mir dann noch zur Polizeiwache gefahren, weil da musste ich noch eine Aussage machen. Als Jesus eine Woche nach Ostern plötzlich mitten im Raum steht, begrüßt er die Jünger und dann wendet er sich Thomas zu. Jesus war nicht sauer auf Thomas, weil der gezweifelt hat. Jesus hat ihn nicht erstmal angepflaumt, sondern Jesus ist ganz persönlich, ganz individuell auf Thomas zugegangen, hat sich ihm zugewandt. Und Jesus hilft Thomas, dann seinen Zweifel zu überwinden. Jesus war nicht sauer auf Thomas. Und Jesus ist auch nicht sauer mit dir, wenn du mit deinen Zweifeln ringst. Jesus will dir begegnen und dir helfen, deine Zweifel zu überwinden. Und Jesus hat sogar schon an dich gedacht, als er damals, heute vor 2000 Jahren, mit Thomas gesprochen hat. Er hat zu Thomas gesagt: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und als er das gesagt hat, hat er an dich gedacht. Jesus wusste das, dass das mit dem ihm Begegnen nach seiner Himmelfahrt ein bisschen anders aussehen wird als noch heute an diesem Tag, wo er den Leuten leibhaftig erschienen ist. Die konnten seine Hände anfassen, seine Seite. Er wusste, dass sich das verändern würde. Aber er hat schon damals an dich gedacht und er macht dir heute Mut und sagt dir, du kannst mir begegnen, auch wenn du mich nicht sehen kannst. Aber wie funktioniert das mit diesem Jesus-Begegnen heute? Wie klappt das? Erstmal zur Erinnerung, die Initiative, die ging nicht von Thomas aus, sondern Jesus war derjenige, der plötzlich mitten im Raum stand. Thomas musste sich erstmal nicht anstrengen um diese Begegnung mit Jesus, sondern Jesus ist gekommen. Kann es vielleicht sein, dass Jesus bei dir schon mitten im Raum steht? Vielleicht beschäftigst du dich schon seit einiger Zeit mit der Frage, ob du wirklich darauf vertrauen kannst, dass Jesus dein Leben in seine Hand nehmen möchte. Ob du wirklich, vielleicht fragst du dich, ob du wirklich dein Leben in seine Hand geben sollst. Kann es vielleicht sein, dass Jesus schon seit einiger Zeit mitten im Raum steht und dir seine offenen Arme entgegenstreckt? Wenn du Jesus begegnen möchtest, dann will ich dich heute Morgen herausfordern. Versteck dich nicht mit deinem Zweifel, sondern bring deine Zweifel im Gebet vor Jesus. Setz dich hin und schlag deine Bibel auf. Und bevor du anfängst zu lesen, bete: Jesus, bitte begegne mir in deinem Wort. Und dann fang an zu lesen. Fang an, mit Menschen über deine Zweifel, über die Herausforderungen, die in dir drin sind, die du gedanklich einfach nicht zusammenbekommst, zu reden und sie anderen anzuvertrauen. Und komm in den Gottesdienst und such dir eine Hausgruppe, ganz egal, ob digital oder vor Ort. Als Thomas nicht bei den Jüngern war, an diesem Ostersonntag, da hat er Jesus verpasst. Aber als er eine Woche später mit den Jüngern zusammen in diesem Raum sitzt, da begegnet ihm Jesus ganz persönlich. Du kannst ein Stück Himmel auf Erden erleben, denn Jesus will dir begegnen. Und in diesem Begegnen, in dieser Begegnung, da finden wir noch einen weiteren Himmelsfleck. Als Jesus plötzlich in diesem Raum steht, da sagt er: Friede sei mit euch. Und jetzt mal ganz ehrlich, du und ich, wir wissen doch, Zweifel fühlt sich so überhaupt gar nicht nach Friede an. Zweifel ist vom Gefühl her ungefähr das Gegenteil von Friede. Wenn ich Zweifel beschreiben müsste, dann würde ich sagen, das ist sowas wie eine innere Zerrissenheit, eine Unsicherheit, ein Hin- und Hergeworfensein, ein innerer Kampf. Und Jesus kommt in diesen Raum und kommt zu Thomas und sagt: Friede sei mit dir. Friede, das haben wir vor 2019, Anfang des Jahres, hatten wir mal eine Predigtreihe: Suche Frieden, jage ihm nach. Und da ging es um das Wort Shalom und Friede. Und Friede ist das ultimative Ziel Gottes mit seiner Schöpfung. Im Himmel ist der absolute Friede zu finden, so wie wir ihn hier auf der Erde gar nicht in dieser Form finden können. Und Jesus sagt: Friede sei mit dir, zu Thomas in seinem Zweifel. Und Jesus kommt heute auch zu dir und sagt, Friede sei mit dir. Ich will dir begegnen und ich will dir Ruhe geben, wo jetzt Zweifel herrscht. Jesus schenkt dir Frieden. Erlebe ein Stück Himmel auf Erden. Thomas begegnet Jesus, als er ihn erkennt und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Thomas hat seinen Zweifel überwunden in dem Moment, als Jesus ihm begegnet. Gehen ihm die Augen auf und er sagt, mein Herr und mein Gott. Interessant ist an der Stelle auch, es geht gar nicht hervor aus der Stelle, ob Thomas wirklich seine Hände in die Wundmale von Jesus gelegt hat. Aber was ganz klar ist, Thomas hatte eine Begegnung mit Jesus und seine Reaktion ist, Jesus, du bist es. Du bist mein Herr und mein Gott. Das, was ich die ganze Zeit nicht glauben konnte, dazu bin ich plötzlich fähig. Thomas hat seinen Zweifel überwunden und Jesus kommt zu dir und hilft dir, deinen Zweifel zu überwinden.
Liebe, die ein Mensch je finden kann, durchdringt mich, weil sie Kreuz und Tod einst überwand. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen seh, vertraue ich dir. Ich wünsch mir, dass dein Reich auf dieser Welt entsteht. Ich bete, dass ich sehe, das, was du willst, geschieht. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen sehe, vertraue ich dir. Und ich will ich lebe, du deine Lob hast dein Kind in Ehrfurcht hält vor dir. Mit meinem Herz vernehm ich diesen sanften Ruf von deiner Stimme, die das Ganze erschuf. Bis ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen seh, vertraue ich dir. Und ich will dich lieben und ich lebe zu deinem Lohn. Bist du und ich will dich lieben und ich lebe. Ich dir gegenüberstehe und dich mit meinen Augen sehe, vertraue ich dir.
Schön, dass du heute bei dem Gottesdienst dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und ermutigt aus diesem Gottesdienst hervor. Wir freuen uns auch, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Wenn du noch Teil von HDH werden möchtest, wenn du noch mehr von HDH erfahren möchtest, wenn du vielleicht Teil von einer Hausgruppe werden willst, die sich regelmäßig aktuell einmal pro Woche online trifft, dann schau doch gerne auf connect.hdh-mannheim.de vorbei. Dort gibt es ein Kontaktformular, was du ausfüllen kannst, um mit uns in Verbindung zu treten. Und gerne kannst du auch dort fragen oder wenn dich irgendwas beschäftigt, auch dort gerne loswerden. Wir sammeln dort auch Gebetsanliegen, falls du uns da etwas mitteilen möchtest. Genau, ich möchte auch noch euch Werbung machen für die Echt at Home. HDH ist Teil vom Mülheimer Verband und der veranstaltet jetzt in den nächsten 2 Wochen eine Mitarbeiterkonferenz, wo ihr euch gerne auch anmelden könnt für. Da gibt es richtig coole Seminare, teilweise wirklich ganz praktisch zu Diensten in der Gemeinde, zum Beispiel Kindergottesdienst, aber auch Tontechnik. Könnt ihr euch dort informieren und neue Impulse bekommen, aber auch zu theologischen Themen gibt es dort Seminare. Schaut gerne auf der Webseite vorbei, ihr findet die unter, wenn ihr einfach nach Mülheimer Verband googelt. Und wenn ihr Lust habt, meldet euch dort gerne an. Ansonsten will ich euch jetzt noch einen Segen zum Abschluss des Gottesdienstes mitgeben, den ihr gerne mit in die neue Woche nehmen könnt. Ich will dich segnen mit Glauben, der ehrlich und mutig ist. Glauben, der sich in Gottes Wort verankert und von seinen Glaubenshelden inspiriert ist. Ich will dich segnen mit einem Glauben, der nicht nur in die Zukunft blickt, sondern auch in die Gegenwart schaut. Mit einem Glauben, der über die Zweifel triumphiert. Amen. Ich wünsche euch noch einen genialen Sonntag.